Wenn wir als GameStar-Redakteure zu einem Spiele-Event eines Publishers eingeladen sind, dann bekommen wir dort in der Regel eine, ja, frühe Demo-Version eines Spiels zu sehen, die so ein bisschen den Eindruck vermittelt, wie das Spiel ungefähr werden soll. Da sieht man dann schon ganz gut, in welche Richtung das gehen soll. Man ist aber natürlich auch kritisch. Man sieht noch Punkte, die schief gehen könnten. Und man versucht das Ganze nicht direkt über den Klee zu loben. Ich glaube, das sagt man so. Als Michael Obermeier allerdings von seinem Anspiel-Event zu Saris zurückkam, hat er uns in einem eigentlich wichtigen Planungsmeeting erstmal 15 Minuten ein Ohr abgekaut, wie unglaublich begeistert er von diesem Event und diesem Spiel war. Und deswegen wussten wir, es muss zu diesem Talk kommen. Wir müssen diesem Mann die Chance geben, sich das von der Seele zu reden. Und deswegen haben wir jetzt gute Stunde Zeit, mit Michael Obermeier über Saris zu reden, das, ich glaube, ziemlich gut ist, Michi, oder?
Ja, es ist unglaublich gut. Und ich merke gerade irgendwie, hätte ich wohl nicht so mich so hypen lassen sollen. Nein, das war so ein tolles Event, es ist so ein tolles Spiel. Und ich habe jetzt endlich die Zeit, darüber zu sprechen. Ich musste 2 Wochen lang jetzt nach diesem Event, durfte ich nichts drüber sagen, weil da eben ein Embargo von PlayStation drauf lag. Aber jetzt kann ich euch endlich allen zeigen, warum das der absolute Hammer wird und wahrscheinlich der beste Shooter des Jahres, wenn nicht der vergangenen Dekade. Also,
irre. Okay, krass. Ja, mich freut es besonders, dass wir den Talk machen, weil wir, das wissen die Leute, glaube ich, gar nicht, wir auch privat finden wir uns ganz okay. Und haben ja gemeinsam Returnal im Koop durchgespielt, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen erst. Das ja so ein bisschen der geistige Vorgänger ist, kann man sagen, das vorherige Spiel von Housemarque. Und man sieht auch im Trailer, wenn da diese Kugeln kommen, schon sehr deutlich, dass das auch visuell sehr zusammenhängt, diese beiden Spiele. Aber hol uns doch vielleicht erstmal ab, wir können ja auf die Gemeinsamkeiten später noch ein bisschen eingehen, was so an dem Event generell besonders war, weil es war ja nicht nur das Spiel, sondern du bist ja auch mit einem besonderen Eindruck da direkt reingegangen, hast du erzählt.
Ja, das ganze Event ist für mich ein totales Wechselbad der Gefühle gewesen, weil ich wusste halt natürlich ein paar Wochen im Voraus schon, dass das stattfinden würde. Ich selber bin ja auch dank, dass wir das eben zu zweit Returnal durchgespielt haben, ein riesen Returnal-Fan. Also dieses Koop-Ding hat es ja nochmal auf ein ganz neues Level auch gehoben, dass ich so eine große Begeisterung für dieses Spiel habe. Und dann gab es aber schon so diese Zweifel, okay, geht das anderen Leuten auch so? Weil so ein großer Name ist daraus bisher nicht. Warten nicht großartig die Leute jetzt drauf. Und ich muss mir immer, wenn ich auf so ein Event fahre oder ein Video dazu machen, vorher Gedanken machen, wie betitel ich das? Also was ist da die Überschrift? Mit welcher Art von Story oder Spin geht man da irgendwie rein, um dieses Video halt natürlich möglichst vielen Leuten zu zeigen? Und ich hatte da schon so meine Bedenken. Ja, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Also so ein bisschen eine Sorge, wie das denn werden würde. Dann bin ich nach Helsinki, also nach Finnland geflogen. Dort sitzt Housemarque, so heißt das Studio. Und die sind gerade erst umgezogen in neue Räumlichkeiten. Und dazu gibt es dann auch jetzt so ein Videoclip, den wir vielleicht auch mal einspielen könnten, was ich dort gesehen habe, weil dann war das nämlich ein so dermaßen luxuriöses Studio mit so vielen Annehmlichkeiten und so geil irgendwie eingerichtet, dass ich die ganze Zeit dachte, Alter, unter dem Gesichtspunkt, dass Sony ja gerade irgendwie jetzt auch Bluepoint dicht gemacht hat und dass es halt insgesamt der Branche gerade gar nicht so gut geht, so ein krasses Studio, die Kohle müssen die erstmal wieder reinholen. Und das mit dem Spiel, wo jetzt ich ein Fan bin, aber ob das da draußen irgendwie großartige Leute interessiert, das weiß ich jetzt auch nicht. Also die haben wirklich so alberne Sachen wie, da sind Flure an die Designs ihrer Spiele angelehnt. Also zum Beispiel gibt es da halt dann so Raumschiffwände und Raumschifftüren und so ein Quatsch in dem Studio und ein eigenes Kino und ein Spa-Bereich mit Sauna und ein eigenes Boardgame-Zimmer. Also lauter so, ja, ich sag mal Luxusquatsch, den man eigentlich nicht braucht, aber die haben das halt. Und dachte mir schon so, boah, ganz schön dick aufgetragen, ob quasi euer
Spiel. Aber du warst schon zum Spielen da, oder? Oder haben sie dir auch erstmal einen Spa-Day gegönnt dort?
Nee, tatsächlich, aber die Kollegen hatten gefragt von Game 2, ob die das Interview mit dem Entwickler, ob die das in der Sauna machen können, weil das halt typisch finnisch war. Aber die haben gesagt, nee, das ist ihnen doch zu albern. Also das haben sie dann nicht mitgemacht, aber sind eben durch dieses unglaublich pornöse Studio durchgeführt worden. Und ich dachte, jetzt muss das Spiel aber ganz schön liefern, damit dieses Geld wieder reingeholt wird irgendwie. Wenn das jetzt halt voll mittelmäßig wird, dann huiuiui, mache ich mir schon Sorgen im Hausmark. So, und dann haben sie uns da hingesetzt vor die PS5 und uns das Spiel 3 Stunden spielen lassen. Und ich habe relativ schnell schon diesen Gedanken gehabt, das ist so geil. Das spielt sich wirklich so geil. Das ist das Schießen, das Springen, diese ganze Steuerung, wie das aussieht, wie flüssig das läuft, wie die ganzen Mechaniken durchdacht sind, wie das alles ineinander greift. Also ich war so völlig in so einem Glücksgefühl und das aber kombiniert mit so einem dauerhaften Adrenalinrausch. Also das ist ja ein Spiel, das schon sehr knifflig und sehr schwierig ist. Man muss dauernd aufpassen. Also ein Fehler kann da quasi auch das Ende bedeuten. Und in diesen 3 Stunden, ich bin nicht mal, also in meinem Video habe ich gesagt, ich bin nicht mal kurz was trinken gegangen, aber real talk, ich musste eigentlich nach 20 Minuten mal pinkeln, habe es aber 3 Stunden ausgehalten, weil es einfach so krass gut war, dass ich nicht, auch mit einer
Sekunde... Wegen Saris die Hose gemacht, das wäre doch die Headline gewesen.
Das wäre die Headline gewesen, damn it. Hätte ich mal laufen lassen sollen, aber habe ich nicht.
Aber um das mal kurz einzuordnen, ne, weil bei mir, muss ich sagen, ist es schon so, wenn ich jetzt auf so Preview-Events bin, wie ich eingangs gesagt habe, da bin ich immer irgendwie sehr konzentriert und man ist dann schon sehr auch so, man macht sich innerlich Notizen, was man alles erwähnen möchte und was auch Kritikpunkte sind. Und man kommt, finde ich, bei so Anspiel-Events selten in diesen ultimativen Flow rein, dass man wirklich einfach nur puren Spaß hat. Ist das bei dir auch so und war das dann wirklich die komplette Besonderheit aus dem Grund? Oder hast du das öfter?
Genau das, was du gerade beschrieben hast, war auch mein Gedankengang die ganze Zeit. Hä, jetzt müssen mir doch eigentlich lauter Kritikpunkte auffallen. Also eigentlich muss das Kritikerhirn jetzt schon die ganze Zeit eine mentale Checkliste aufmachen. Das muss besser werden, das ist nicht gut. Und das war aber so ein Moment, einfach so ein Videospiele, ey. Deswegen machen wir das. Deswegen mache ich diesen Job, deswegen liebe ich dieses Hobby. Es war halt einfach so ein, also wirklich dieses Gefühl, das über so eine lange Zeit aufrecht zu erhalten. Und dann war diese Spielesession zu Ende und ich war so todtraurig. Also die liebe Kollegin Karmann von PlayStation, die uns da betreut hat, die habe ich ja eigentlich echt gern. Und dann kam die aber an und meinte so, ihr müsst jetzt leider mal zum Ende kommen. In dem Moment wollte ich, dass sie, keine Ahnung, von dem Bus überfahren wird, so ungefähr.
Hallo!
Ich wollte weiterspielen. Ich habe danach auch noch ein Interview dann gehabt, und musste dann in dem gleichen Raum warten, wo dann eben auch die anderen Pressekollegen jetzt zum Spielen dran waren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich mich jetzt quasi unter einem falschen Namen dann nochmal hinsetzen und sagen, oh, es hätte sogar geklappt, weil an dem Tag waren die niederländischen Kollegen dann, ein bisschen niederländisch kann ich ja inzwischen, hätte ich die voll reingehen können, aber nee. Aber allein diese Gedankengänge zu haben, also dass ich so Bock drauf habe, es nochmal zu spielen, dass ich jetzt bereit wäre, die Leute anzulügen, das passiert mir halt nicht oft. Und das ist
oder
schon
einen Bus fahren zu lernen.
Hey, sorry, so habe ich es nicht gemeint, aber mental.
War alles gut. Zum Glück sind Sony-Mitarbeiter ja dazu verpflichtet, Todeswünsche zu ertragen, solange ihr Spiel gelöbt wird im Zuge dessen. Nein, Quatsch. Liebe Getraus an Karmann. Bitte stay safe. Und diese anfängliche Euphorie wurde dann ja aber getrübt von etwas technischem Trouble, den du im Nachhinein hattest. Willst du das eigentlich erwähnen?
Also wenn ihr das hören, lieber Chat, wollt ihr das hören? Also das ist halt jetzt schon ein bisschen sehr aus dem Nähkästchen geplaudert und Berufsalltag betreffend und nicht die Schuld
des Spiels. Als ob die jetzt Nein sagen nach der Anmoderation.
Reingeteased. Nee, also es war schon ein bisschen merkwürdig, weil ich im Vorfeld den Hinweis bekommen habe, wir sollen eine mobile Festplatte mitbringen oder eine SSD, die ich mir extra kaufen musste, weil ich die nicht habe, mit 2 Terabyte Kapazität. 2 Terabyte für 3 Stunden. Hä? Also wie groß ist denn das Spiel? Das ganze Spiel an sich ist ja keine 2 Terabyte groß. Dann habe ich aber diese Festplatte mitgebracht, die zurückbekommen, die war halt eigentlich fast randvoll. Und habe mir danach halt dieses Video angeguckt, und das waren halt 3 Stunden, aber dann für alle Videoschnittinteressierten, also Apple ProRes, also quasi ein nicht komprimiertes Format, also die bestmögliche Qualität, die man sich vorstellen kann, aber halt atomarer Overkill. Also es ist ja wahrscheinlich das 10- bis 20-fache an Dateigröße als notwendig gewesen wäre. Und dann kam ich halt zu Hause an und was mache ich denn jetzt damit? Ich hatte halt ein 2 Terabyte ZIP-Archiv, in dem ein Videofile drin ist mit 3 Stunden Video. Also erstmal 2 Terabyte auf meinem Rechner freiräumen, um dieses ZIP-Archiv überhaupt entpacken zu können, weil ich kann ja in dem ZIP-Archiv nicht schneiden, das geht ja nicht. Dann war das aber halt auch solche Dateimengen, dass man damit halt nicht gut arbeiten konnte. Ich musste es also in irgendwas Kleineres umwandeln. Dann ist das aber pausenlos abgestürzt, weil immer irgendwas mit der Aufnahme nicht geklappt hat und es hat halt jeder Rendervorgang.
Ja, weil es auch nur ein Pfeil ist.
Ja, genau. Und es hat halt jeder Rendervorgang halt 9 oder 10 Stunden gedauert. Das heißt, ich werfe das an, der Rechner macht den ganzen Tag halt da rum und dann am Ende ist es kaputt. Ich hatte eigentlich echt großzügig Zeit, dieses Video zu machen und dann ist aber halt die Zeit immer knapper geworden. Dann war, am Ende habe ich das Video angeguckt und denke mir, okay, jetzt passt alles, da ist Ton drauf, wunderbar. Schau mir eine Zwischensequenz an, hört man die Stimme von der Hauptfigur nicht. Denke, oh Gott. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann habe ich mit Holger zusammen noch fast 2 Stunden oder so rumgetan, ob wir diesen Sound irgendwie fixen können. Dann kam aber der Hinweis, die haben was bei der Aufnahme verkackt. Also sie haben einfach diesen Audiokanal nicht aufgenommen. Ja, aber am Ende hatte ich dann Material, aber von denen nochmal quasi Videoschnipsel bekommen mit richtigem Ton von diesen Zwischensequenzen. Das habe ich dann in das Video auch reinschneiden können. Also es gibt auch quasi auf dem GameStar-YouTube-Kanal jetzt ein Preview-Video dazu. Aber dann war auch wieder so, weißt du, so diese totale Euphorie, wie geil ist dieses Spiel, ich will das in die Welt hinausschreien. Und dann aber quasi die totale Verzweiflung, werde ich das überhaupt zum Embargo hinkriegen oder wird das Video halt nie fertig werden, weil es halt so ein riesen Ding ist. Und jetzt gerade eben ist für mich auch ein emotional merkwürdiger Moment, weil mein Video ist jetzt gerade live gegangen, ich gucke jetzt aber absichtlich nicht in Analytics rein oder lese keine Kommentare dazu. Ist es mir gelungen, das, was da so an Faszination auf mich 3 Stunden eingewirkt hat, das in einem Video an euch da draußen zu kommunizieren? Versteht man das? Mhm. Kommt das rüber? Werde ich halt nachher erst rausfinden, aber vielleicht werde ich es auch schon früher, wenn ihr mir im Chat jetzt gleich sagt, wie ihr die Spielvorstellung hier findet.
Also Margin Mello bezieht sich gerade auf unseren Streamtitel, glaube ich, mit bester Shooter des Jahres und fragt, ist das ein zu früher April-Scherz?
Nee, mal.
Also Aufmerksamkeit also konnten wir schon mal generieren, aber vorher hat auch hat auch jemand im Chat gefragt, ist das mehr? Genau, hier, Sumrace hat gefragt, ist Theros mehr als nur ein Arcade-Shooter mit guter Story? Und ich glaube, hier ist der Punkt, lieber Michi, wo wir überhaupt erstmal grundsätzlich erklären müssen, was denn eigentlich Returnal bzw. Theros für ein Spiel ist und was das so besonders macht, weil Arcade-Shooter hätte ich jetzt tatsächlich bei weitem nicht gesagt.
Ja, da ist was Wahres dran, weil das Studio ist ja Hausmark, die angefangen haben mit Arcade-Spielen, also Resogun und so Zeug. Und also die hatten immer schon ihre Wurzeln in Bullet-Hell-Geschichten, in eher kleinen Spielen, die halt vom Gameplay her top-notch sind, meistens handlungsmäßig ist da aber nicht viel drumrum. Und Returnal war ja dann nach Alien Nation und Dead Nation, die ja vorher noch kamen, eins, was dann die Story schon noch mal auf ein ganz neues Level gehievt hat, aber es war halt immer dieser arcadige Gameplay-Unterbau die Hauptsache. Das ist bei Saros eigentlich auch wieder so. Also, das sagen sie auch, Gameplay first ist ihr Mantra. Wenn das Spiel keinen Spaß macht, dann muss man gar nicht weitermachen. Also, es ist nicht so, dass sie zuerst die Story hatten und dann sich irgendwie ein Spielprinzip ausgedacht haben, sondern erst haben sie quasi geguckt, dass dieser Gameplay-Loop geil ist und dann die Geschichte dazu gemacht. Also wenn man das jetzt gar nicht.
Aber was macht das arcadig?
Naja, also zum einen, du siehst ja diese ganzen, diese fliegenden Energiekugeln, was ja jetzt nicht die typische Art und Weise ist, wie in einem Third-Person-Shooter Beschuss dargestellt wird. Meistens hast du ja, du bist in Deckung, hältst deinen Kopf unten, wenn eine Feuerpause ist, schießt du mal zurück. Aber dieses, dass du die Kugeln langsam, in Anführungszeichen langsam fliegen siehst, das sind halt ganz klar diese Wurzeln aus dem Bullet-Hell Arcade-Bereich, nur eben jetzt in Third Person. Das Lustige ist, das hatten die mir auch erzählt, Returnal war ursprünglich wohl ein Top-Down-Spiel, also hatten die so sich gedacht und dann wurde ihnen aber nahegelegt, wenn ihr wirklich mal quasi aufs nächste Level kommen wollt und halt mal einen Stich damit machen, dann macht doch ein Third-Person-Ding. Und die so, ja klar. Und dann erst zu merken, Alter, das ist halt ein Albtraum, wenn die Kamera jetzt nicht da oben drüber ist, sondern halt hinter der Figur immer alles, ist ja technisch eine ganz andere Hausnummer. Und das ist eben bei Saros ja auch wieder so, du hast eine Verfolger, aus der Verfolgerperspektive spielst du das Ding, aber eben mit diesem Spielprinzip, Feinde erschießen und währenddessen halt geschickt durch diese ganzen Energiekugeln durchtänzeln, ausweichen oder andere Dinge damit tun. Das kann ich aber gleich noch erzählen, was diese anderen Dinge sind.
Ich will, also tatsächlich für mich so ein bisschen, also es ist in dem Sinne ein bisschen vergleichbar mit den neuen Doom-Spielen, finde ich, weil auch die haben ja dieses, dass die Kugeln sichtbar auf dich zufliegen und du denen physisch ausweichen kannst. Wenn ich es vergleichen müsste, würde ich aber sagen, Doom ist ja mehr so rein da und halt mit Glory Kills und so wieder hochheilen immer wieder. Und Returnal ist so wirklich so dieses, du kannst es perfekt spielen. Du kannst es wirklich schaffen, durch diese Räume durchzuprogressen, ohne dass dich eine Sache trifft. Und das ist halt so dieses unglaublich Befriedigende an Returnal gewesen, wenn du das gut drauf hattest und wirklich allen Angriffen ausgewichen bist. Du kannst durch die meisten Sachen durchdodgen, hast dann quasi ja Invulnerability Frames, wo du dann nicht getroffen wirst und so. Also so ist es sehr viel Fokus auf dieses gar nicht erst getroffen werden und wirklich einem Ausweichen auch, ne?
Ja, weil eben, wie du schon gesagt hast, bei Doom heilst du dich ja quasi dauernd wieder hoch durch eben Glory Kills, genau. Oder da liegen halt auch ganz viel Medikits oder sonst was rum. Und in Saros und Returnal ist Heilen die totale Ausnahme. Also es gibt da auch diesen, das heißt auch wieder Äther in Saros, also so ein Heil Dutzer, der da halt rumliegt, aber das ist halt wirklich ultra selten. Also es geht schon darum, bloß nicht getroffen werden. Und das ist auch das, wo du selbst dann beim Spielen besser wirst, zu verstehen, wie sind die Angriffsmuster von diesen Gegnern, wie kann ich an bestimmten Projektilen ausweichen. Durch manche kannst du eben mit diesem Dash durchdodgen, also dann hast du diese Iframes, dass du eben nicht getroffen werden kannst. Dann gibt es aber andere Projektile, also meistens sind sie dann lila Farben, oder Kraftfelder, wo du eben doch Schaden kriegst, wenn du versuchst, da durchzudodgen. Also da musst du dann zum Beispiel drüber springen oder du kannst dich mit so einem Greifhaken wegziehen. Das sind also die Sachen, die es in Returnal auch schon gab. Und was in Saros jetzt neu dazugekommen ist, ist dieser Schild, der Soltari-Schild, mit dem du Energiekugeln absorbieren kannst. Also dann vor allem diese blauen Geschosse, geht um den Hauptcharakter eben so ein Schutzschild drumherum und damit lädst du dann deine Superwaffe auf. Du hast also eine Primärwaffe und dann so eine Art Raketenwerfer, mit der du so einen Energieimpuls rausschießen kannst. Und das lädst du eben mit diesem Schild auf. Und das klingt im ersten Moment so, ja, das ist halt irgendwie so ein Gimmick, da hat man halt so ein bisschen so ein Schild und egal. Aber es ändert komplett die Art, wie man dieses Spiel spielt. Weil du bist halt nicht mehr, oh, ich muss mich verstecken und ausweichen und bloß nicht getroffen werden wie bei Returnal, wo du halt viel am Weglaufen und am vorsichtig vorgehen bist. Und hier ist es halt so dieses, wenn du weißt, wie die Angriffsmuster von diesen Gegnern sind und welche Arten von Gegnern welche Geschosse abfeuern, dann springst du halt mitten rein, lädst dich von denen auf und bratzt halt alles einfach mit dieser Superwaffe weg. Also es ist total das, was diesen Flow-State auch so aufmacht, dieses du machst hier die Spielregeln, nicht die geben dir vor, wie du zu kämpfen hast, sondern du weißt, wie du die judomäßig alle umhauen kannst, indem du ihre Angriffe gegen sie verwendest. Und das ist so ein krasser Moment gewesen, als man das realisiert hat, wie man diesen Schild eben nutzen muss und was man dann alles für Möglichkeiten damit hat.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das wäre auch so ein leichter Kritikpunkt an Returnal, dass eigentlich die Art und Weise, wie man es am Ende spielt, wenn man es wirklich ernsthaft spielt und wie wir es ja auch teilweise gespielt haben, immer so dieses ganz vorsichtige Mal in den Raum reinpieken, einen Gegner pullen, den runterschießen, eigentlich kontraproduktiv zu dem ist, was das Spiel eigentlich am besten macht und was am meisten Spaß in dem Spiel macht, nämlich reingehen, dodgen, aggressiv vorgehen und du musst ja vor allem auch, und das ist uns ja dann auch mal aufgefallen, eigentlich ist es ja auch darauf ausgelegt, dass du immer auf die getöteten Gegner draufgehst, weil du ja dann erst diese Obsolit, glaube ich.
Obolit hieß das, glaube ich, in
Return. Obolit, genau, Obolit einsammelt, was du halt als Währung brauchst, um Sachen zu kaufen. Das heißt, das finde ich cool, dass sie da so ein neues Spielelement drin haben. Vielleicht können wir da auch gleich mal drauf eingehen, weil es schrieb auch Resistant Evil hier im Chat. Wenn er den Namen des Spiels nicht gelesen hätte, hätte er getippt, dass das einfach Returnal 2 ist. Es sieht ja sehr ähnlich aus. Oh nein, da waren gerade diese Fehlfunktionshaken auch gerade im Gameplay zu sehen. Unser Hassgegner. Aber was macht noch anders neben dem Schild?
Also einen Riesenunterschied zu Returnal, und das ist, macht mich so glücklich, ist, dass Returnal so viel bestrafender ist als Saros. Also Saros ist deswegen nicht einfach. Es ist immer noch super anspruchsvoll. Du kannst es dir auf Wunsch noch härter machen. Also wenn du drauf stehst, da richtig skillig durchzugehen, dann hast du diese Option. Aber es reicht halt jedem die Hand, der da noch nicht an diesem Punkt ist. Und das war was,
was mich bei Returnal was heißt das konkret? Also Schwierigkeitsgrad unterschiedliche? Weil das hatte Returnal ja zum Beispiel gar nicht.
Nee, also es gibt auch weiterhin nur einen Schwierigkeitsgrad und der ist halt schwer. Aber was das Spiel macht, und das ist wirklich, das ist einfach genial. Das ist so naheliegend, aber es ist halt so genial. Du sammelst eben auch wieder eine Art von Erfahrungspunkte ein. Das heißt halt hier nicht Obolith, sondern das ist Lucenite, aber im Endeffekt auch halt so leuchtende Dutzer, die aus den getöteten Gegnern rauskommen, die du schnell einsammeln musst. Und jetzt sieht man das gerade im Video. Wenn man stirbt in dem Spiel, jetzt haben wir hier einen blöden Cut, egal, ich erzähle es einfach so. Wenn man in Saros stirbt, dann erwachst du eben auch wieder am Startpunkt. Das ist in Saros eine Basis, namens die Passage. Das ist halt so dein Hub. Und dann hast du aber diese ganzen Erfahrungspunkte minus einer kleinen Todesstrafe, also einem kleinen Abzug, behältst du diese Erfahrungspunkte und kannst dir damit jetzt neue Skills kaufen. Also du kaufst dir dann mehr Lebenspunkte, du kaufst dir mehr Schildkapazität, du kaufst dir noch ein extra Leben, dass wenn du einmal umgeschossen wirst, sofort wieder aufstehst. Du kaufst dir insgesamt, dass du mit einem höheren Startlevel schon einsteigst. Und das sind permanente Dinger. Das heißt, die kann dir niemand mehr wegnehmen. Und das Schöne daran ist, selbst wenn du jetzt beim ersten Versuch an so einem Boss scheiterst, der nächste Versuch wird auf jeden Fall leichter, weil du auf jeden Fall mit mehr Skills, mehr Erfahrung da reingehst. Und dadurch hast du eine ganz andere Einstellung zum Sterben. Weil es eben, das ist eher so ein, ach, schade. Hätte ja vielleicht auch auf Anhieb klappen können. Hätte ich mir irgendwie jetzt was bewiesen, dass ich halt ein richtig harter Hund bin. Aber egal. Weil jetzt kriege ich neue Skills, jetzt kann ich mir neue Skills in der Basis kaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das ist halt noch viel geiler, bei Returnal war es ja so, da ist Selene alleine auf diesem Planeten. Das heißt, die einzige Art von Interaktion, die du hattest, war, sie findet halt Audiologs von sich selbst, sie redet mit sich selbst, was auch cool war, also hat auch einen ganz eigenen Vibe irgendwie. Aber es gab niemand anderen, mit dem man irgendwie was zu tun hat. Und hier ist es so, in diesem Hub, dieser Passage, da wartet der Rest deiner Crew. Und mit denen kannst du dann halt reden. Und zwar so wie in Hades schaltest du halt jedes Mal, wenn du da wieder zurückkommst durch den Tod, neue Dialoge frei. Das ist jetzt nicht zwingend die Hauptgeschichte, aber du kriegst halt von denen dann ganz viel so Nebeninformationen über deren Vergangenheit, was die für Ziele hatten, was die für Aufgaben in dieser Crew haben, wo man sich auch voll drauf freut. So geil, komme ich wieder zurück in die Basis, kann ich wieder mit den Leuten quatschen. Das ist das zweite Ding. Und das nächste ist, und das ist ja, was unsere Co-Obsession quasi so teilweise dann vernichtend gemacht hat. Bei Returnal spielst du halt anderthalb Stunden, verreckst und dann ist alles weg. Also wirklich alles. Du sammelst halt vielleicht so ein bisschen diesen Äther ein, mit dem du dir dann so ein Power-Up Neues freischalten kannst, aber das ist ja eigentlich nicht der Rede wert.
Also du musstest zumindest immer bis zu dem nächsten Fortschrittspunkt, sage ich mal, schaffen, ob das jetzt ein Boss ist oder der Anfang von irgendeinem Level. Ansonsten
ja, genau, also, war übertrieben.
Also es gab ja
alles weg. Ja.
Ja. Aber es ist dann quasi ein Rogue-Light, kann man fast sagen.
Genau,
in dem Sinne, dass es sehr verzeihend ist.
Dadurch ist es ein Rogue-Light und es ist vor allem auch so, sie haben ganz ganz gezielt darauf geachtet, dass die Runs nicht so lang sind. Also es gibt keine anderthalb Stunden Runs. Gut, du kannst jetzt einfach den Controller weglegen und dann halt eine Stunde im Level stehen, dann schon. Aber in der Regel ist die durchschnittliche Spielzeit eines Runs eine halbe Stunde. Das heißt, selbst wenn du jetzt halt verreckst, dann ist halt höchstens eine halbe Stunde Progress weg. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du den Run schaffst, dann ist auch vorbei. Also dann kommst du zurück in die Passage und startest mit einem neuen Loadout ins nächste Biom. Das heißt auch diese Panik mit, oh Gott, wenn ich jetzt in den nächsten Biom gleich am Anfang sterbe, dann ist das, was ich jetzt über 3 Stunden gefarmt habe in den anderen Biomen, alles wieder weg. Dieser ganze Zwang ist komplett weg, weil du kriegst eh was Neues, egal. Und das Coole ist eben auch, das System, was sie da im Hintergrund haben, darauf ausgelegt ist, dass du dann in dem nächsten Biom oder auch bei dem neuen Versuch das Spiel dir absichtlich Waffentypen und Waffenmodifikationen gibt, die du bisher nicht benutzt hast oder selten benutzt hast, damit sich halt dieser Run anders anfühlt als der davor. Aber da können wir auch gleich noch mehr darüber sprechen, was alles anders ist bei einem Run.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil natürlich das Besondere an Returnal immer so ein bisschen war, ja, du hast relativ wenig mitgenommen in deinem nächsten Run, aber es war ja immer so dieses Spannende, okay, welche Power-Ups finde ich jetzt in diesem Run und habe ich vielleicht das Glück, dass dann eine Kombination entsteht, die eben besonders mächtig ist, wie zum Beispiel die Leech-Rounds, die dann eben dein Leben wieder auffüllen bei Critical Hits. Hast du das immer noch genauso stark bei Seros, obwohl du quasi diesen permanenten Fortschritt hast? Weil bei Hades haben sie das, finde ich, sehr gut gelöst. Da gibt es ja diese permanente Währung, aber du hast ja trotzdem immer noch das, dass du in jedem Run die unterschiedlichen Boons findest. Funktioniert das bei Seros auch?
Also du hast es immer noch so, dass du unterschiedliche, diesmal heißt Artefakte, also es gibt nicht mehr diese, wie heißen sie, Symbionten, die Viecher halt, wie heißen sie denn? Die gibt's nicht mehr,
aber es ist
Artefakte, Parasiten, genau. Die aber auch Bind-on-Pick-up sind. Also für diesen Run bist du dann halt, hast du dieses Artefakt, wenn du es aufhebst und kannst es auch erstmal nicht mehr ablegen. Ich habe zumindest jetzt keinen so ein Terminal gefunden, wo man das wieder rausschneiden kann, wie bei Returnal. Was mir bei Returnal aber dann, wie du es eben schon angesprochen hast, ein bisschen negativ aufgefallen ist, es gibt ja eigentlich nur eine ganz geringe Handvoll an so God-Rolls oder an Loadout-Kombinationen, die wirklich Sinn ergeben. Also irgendwas mit Life-Leech ist eigentlich gesetzt. Du kommst gar nicht drum rum. Also wenn du wirklich weit kommen willst in dem Spiel, dann hast du halt nur eine sehr geringe Auswahl an Spielstilen. Und das hat Saros nicht so. That we know of, ja gut. Ich habe halt natürlich bisher...
Also wir haben da diverse neue Waffen gefunden und immer, nee, als wir gespielt haben. Vielleicht waren die auch ganz geil.
Also ich hatte ja mit dem Chefentwickler sprechen können, mit dem Gregory Loudon, und der meinte halt auch, dass das eine ihrer Erkenntnisse war in der Rückschau auf Returnal, dass die Anzahl an viable Builds sehr überschaubar war und sie sich damit eigentlich ein bisschen selbst ins Bein geschossen haben, weil sie hätten nicht so viel Aufwand da reinstecken müssen, das überhaupt zu machen, wenn man damit eigentlich eh nicht weit kommt. Und das versucht Saros halt zu umgehen, indem du zum einen ja sowieso immer nach 30 Minuten oder etwa 30 Minuten, manchmal auch 40 oder auch nur 25 oder so, dann wieder ein neues Loadout bekommst. Weil es eben im Chat gefragt wurde, also der Run in einem Biom dauert 30 Minuten und nicht eine Spielsession kann so lange dauern, wie sie will, aber du kriegst halt wahrscheinlich alle halbe Stunde neue Ausrüstung. Was aber weiter natürlich geht, ist, je weiter du im Spiel vorkommst, umso höher ist deine grundlegende, das ist jetzt ein blödes Wort, Befähigungsstufe. Also das Startwaffenlevel, mit dem du in den Run reingehst, das wird quasi, je länger du es spielst, immer höher, weil du im Skillbaum quasi immer höhere Startlevel-Stufen freischaltest. Das heißt, die Waffen werden natürlich auch immer stärker, haben halt dann entsprechend auch krassere Mods und so weiter und so fort.
Weißt du, wie viele Biome es geben wird? Also kannst du irgendwas zur Spielzeit schon sagen?
Okay. Auch zur Spielzeit wollen sie nichts sagen. Also in Returnal gab es ja 6 Biome, die aber natürlich deutlich länger waren. In Returnal waren es aber, ist das ein Spoiler?
Ja, ich glaube schon, sag das lieber nicht.
Biome in Returnal haben
sich teilweise ein bisschen überschnitten.
Genau. Und das weiß ich
nicht,
wie das später in Saros sein wird, ob es sowas auch wieder geben wird. Was Saros aber zumindest ganz anders macht, ist, es gibt schon innerhalb eines Runs diese totale Veränderung des Levels. Das ist nämlich eins der auch neuen Funktionen, das ist diese sogenannte Sonnenfinsternis. Wenn du irgendwann im Level kommst du an so einen Altar, wo dann so komische Alien-Tentakel oder Alien-Hände dran sind, und dann muss der Hauptcharakter, wir müssen nachher mal über die Story reden, ich sag dauernd der Hauptcharakter, ohne die mal vorgestellt zu haben, dann eine Sonnenfinsternis einleiten. Es geht dann einfach nicht weiter. Du kannst natürlich zurückgehen im Level, nochmal gucken, ob du irgendwo anders irgendwelche Power-Ups noch findest, aber irgendwann kommt halt zwingend der Punkt, wo du diese Sonnenfinsternis einleiten musst. Dann kommt so eine kleine Cutscene und jetzt ist das ganze Level halt extremer geworden. Also dann ist die Lichtstimmung halt so rötlich düster. zum Beispiel kommen überall so Tentakel aus den Wänden raus oder in diesem anderen Biom in der Mine unten. Plötzlich gehen alle von diesen Bergbaumaschinen wieder an. Das heißt, es sind jetzt aber auch neue Wege plötzlich begehbar. Also der Level hat sich komplett geändert. Die Gegner sind dadurch aber auf alle stärker geworden. Also machen jetzt mehr Schaden, haben eine neue Art Schadenstyp. Du kriegst aber auch mehr Erfahrungspunkte, wenn du die killst. Und jetzt haben alle Waffen und Power-Ups, die man aufsammeln kann, auch Nachteile. Also das, was in Returnal ja auch schon ein Feature war, ist es bei Saros so, vor der Sonnenfinsternis kannst du eigentlich erstmal gefahrlos alles einsammeln, weil gibt dir nur Plus. Und sobald dann die Sonnenfinsternis war, sind die dann zwar in den Boni stärker, aber die Mali, also die Nachteile, halt auch nochmal stärker. Und das war eine Erkenntnis, die dann die Leute, die halt Returnal noch nicht kannten, auf dem Event erst getroffen haben. Ich kannte das natürlich halt schon. Du musst schon lesen, was du da aufsammelst. Weil es gibt halt wieder so Späße.
Das ist nicht alles einfach nur gut, ja.
Also dein Cooldown, der Cooldown von deinem Dash ist doppelt so lang, was halt das totale Todesurteil ist. Oder deine Waffe blockiert dauernd, auch ein Todesurteil. Also du musst halt vorher schon überlegen, sollte ich das wirklich einsammeln? Weil wenn du es einmal eingesammelt hast, dann bleibt es dir für den Rest dieses Runs. Und erst wenn der nächste Run losgeht, kannst du wieder neue Artefakte einsammeln.
Ja. Ja, es ist natürlich aber trotzdem ein berechtigter Punkt, ne? Weil wenn du jetzt sagst, das Spiel ist so freundlicher geworden, dass du nicht mehr so viel neu machen musst immer, das war natürlich aber schon das, was die Großteil der Spielzeit von Returnal ausgemacht hat. Also wenn du Returnal halt perfekt spielen kannst, glaube ich, kannst du auch eine recht kurze Erfahrung mit dem Spiel haben. Und das ist dann natürlich die Frage, wie Saras das content-wise ausgleicht oder ob das dann auch eine kürzere Spielerfahrung wird. Aber lass uns da doch mal direkt auf die Story zu sprechen kommen, weil das war ja mein und ich glaube auch dein Highlight mit an Returnal, dass du eben diese total coole Story hattest, warum das da passiert, was dahinter steckt. Und das einfach erfahren wolltest und dir das Spiel auch da so ein bisschen als Motivator, wenn du gestorben bist auch und so, immer wieder so ein Tick weiterkommen, ein bisschen mehr aufdecken, was eigentlich da abgeht. Kann Saras da mithalten, zumindest von deinem Ersteindruck? Also wird das auch wieder ein Story-Highlight werden? Und was passiert da?
Also ich habe 3 Stunden davon bisher gesehen. Und schon in den ersten 3 Stunden passieren coole Dinge. Also die Story an sich ist so genau mein Ding so. Ich mag halt einfach düstere Sci-Fi, ist mein Ding. Das ist ein düsteres Sci-Fi-Spiel. Es fängt schon richtig cool an und es passiert in den ersten 3 Stunden schon cooles Zeug, warum ich auf jeden Fall wissen will, wie es weitergeht. Also die Story von Anfang an top. Hatte ja zuletzt Crimson Desert auf dem Preview-Event, wo das nicht so war, wo die Story nicht gehuckt hat. Hier das genaue Gegenteil. Top.
Ja, vor allem auch in der kurzen Zeit, ne?
Genau, also das ist, man muss hier nicht irgendwie warten, bis man mal, weil das ist ja auch ein bisschen was bei Returnal, fängt natürlich schon mysteriös an, man will das irgendwie wissen, aber dann dauert es schon eine ganze Weile, bis Wendungen passieren, die dich dann so wirklich hooken. Das ist auch meine große Kritik oder großes Ärgernis an Returnal. Ich will das immer so vielen Leuten empfehlen, die halt sonst auch Story-Spiele mögen, aber die spielen das halt einmal, nehmen dann so eine vernichtende Niederlage hin, haben dann keinen Bock mehr weiterzuspielen. Und das ist halt hier jetzt nicht, weil die Story dann zum einen früher losgeht und zum anderen eben sehr viel verzeihender ist. Grundlegend geht es darum, also dieser Planet heißt Carcosa, irgendwo am Rande des Universums, und da findet so eine Weltraumfirma, die heißen Soltari, finden da so ein Zauber-Wundermaterial. Lucenite heißt das. Das ist halt einfach der MacGuffin in dem Ding. Das ist unschätzbarer Wert. Und deswegen ist es komplett wert, dass sie da halt eine Riesenexpedition hinschicken, so eine Bergbauexpedition. Die ist so dreigeteilt. Also da werden quasi 3 Gruppen fast gleichzeitig oder so kurz nacheinander hingeschickt. So die ersten überprüfen quasi bloß, machen halt so Scans, die anderen bauen dann schon die Bergbaumaschinen auf und die dritten bauen eine Kolonie, damit die Leute da halt wohnen können. Und alles sieht aus wie, ja geil, der Planet ist quasi auf Scans komplett tot, wir können hier einfach hingehen, das ganze Wundermaterial abbauen und werden halt super reich. Und dann ist aber relativ bald, nachdem die dorthin geschickt worden sind, ist der Kontakt abgerissen. Und keiner weiß mehr, was ist dieser Expedition namens Echelon heißt, die also Echelon 1, 2 und 3 sind halt diese, die schon dahin geflogen sind. Und jetzt wirst du als Teil von Echelon 4 dorthin geschickt, um, und das finde ich auch ganz geil, nicht wirklich rauszufinden, was mit den Leuten ist, weil scheiß auf die Leute, sondern halt das Material herzustellen. Die wollen halt nur
quasi die Alters Vibes.
Ja, und das ist aber auch eine ganz nette Geschichte, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt dieses Skillsystem, wo du dir neue Skills kaufen kannst. Und das ist ja im Videospiel immer so ein bisschen albern, wenn du so, was ich, die Welt retten sollst oder du sollst irgendjemandem helfen und dann wollen die von dir aber immer noch irgendwie Geld haben, dass sie dir Waffen geben oder Skills oder so. Aber hier passt es halt so geil, weil du musst dann zu so eine KI, die heißt Primary, das ist quasi dein Ansprechpartner für diese Firma auf Carcosa. Und natürlich will der halt Geld für Hilfe haben. Natürlich will der halt, dass ich seinen Lucenite einsammle und ihm jeden Stein einzeln quasi wieder hinschmeißt, bevor er auch mir nur einen müden Skill zurückgibt. Es passt also irgendwie thematisch komplett. Und du spielst Arjun Devrash, heißt der Typ. Das ist so
den Freund von Alana Pierce, ja.
Genau, das ist Raul Cooley. Wenn man Raul Cooley auf Wish bestellt, dann kriegt man das. Aber halt auch so ein bärtiger Typ. Deutsche Raul Cooley.
Ja, den kennt ihr vielleicht aus zum Beispiel
Mass, hat er mitgemacht.
Genau, und auch das danach, House of
ja, diese ganzen Mike Flanagan-Filme, da ist er halt oft mit dabei.
Der war auch nicht sehr, sehr bekannter Voice-Actor. Also da macht er wirklich in sau vielen Spielen mit.
Ja.
Aber eben auch als Schauspieler schon in Filmen und Serien aufgetreten. Genau.
Und er wird da eben hingeschickt auf dieser Mission, aber er hat auch eigene Gründe, dort zu sein. Und das ist eine ganz interessante Dynamik zum Ersten. Also er spielt nicht mit offenen Karten. Und aber die Leute dort werden durch dieser Planet scheint immer so kurz vor Sonnenfinsternis zu sein. Also immer wenn du an den Himmel guckst, ist quasi kurz vor Sonnenfinsternis. Und das macht die Leute alle kirre. Also je länger die da sind und vor allem je länger man irgendwie draußen ist und nicht innerhalb von dieser Basis, dieser Passage, also deinem Hub, umso bekloppter wirst du halt. Was aber sofort dann so, wie bei John Carpenter, das Ding so Lagerkoller-Vibes aufkommen lässt. Also die Leute trauen sich auch alle nicht mehr untereinander. Also und du kannst ja dann zwischen den Runs mit den Leuten sprechen. Und da stelle ich mir schon, da steckt eine ganze Menge Potenzial drin. Und schon die Gespräche, die ich geführt habe, das ist schon echt eine coole Stimmung insgesamt. Dort mit denen zu sprechen. Und es will aber niemand zurecht rausrücken, weil die natürlich auch so ein bisschen, werden wir das überhaupt überleben? Unsere Arbeitgeber, denen sind wir eigentlich komplett egal. Man hat auch immer so das Gefühl, man arbeitet für die Bösen. Auch eine interessante Stimmung so. Man ist nicht jetzt hier die galaktische Gerechtigkeitsliga, sondern man ist halt quasi die für die galaktischen Geldsäcke dort und die pfeifen halt auf einen. Was übrigens auch ganz gut ist, das Ganze zu erklären, weil oft denkst du in so Spielen, ja, warum hilft mir denn keiner? Warum schicken wir denn nicht einen Hilferuf, wenn da diese Monster sind? Ja, weil sich's nicht rechnet, Alter. Warum sollten die noch einen Schattel dahin schicken? War eigentlich auch eine ganz, ganz nette Idee.
Was ich mich jetzt so ein bisschen, also erstmal Deliane schreibt, okay, ich habe ihn mit Raul Cooley verwechselt. Das ist Raul Cooley, wie wir gerade gesagt haben.
Ich bin
also Raul keine
Cooley. Ja, sie hat mich mit
der weiße Raul Cooley. was mich interessiert bei der Story ist, weil das war ja das, was an der Returnal-Story auch so geil war, dass ja das, was in Returnal eigentlich passiert, was wir jetzt natürlich nicht spoilern wollen, erklärt ja auch perfekt das Rogue-like-Prinzip. Also wir wissen, dass sie immer wieder kommt, wenn sie stirbt und etc. Das passiert ja wegen den Dingen, die in der Story von Returnal passiert sind. Ist das bei Saros ähnlich clever verwoben? Und vielleicht dazu vielleicht noch die Frage, gibt es das, also hängt das irgendwie mit Returnal zusammen? Weil wenn man jetzt diese ganzen Pickups und so sieht, das sind ja die gleichen Sachen, das heißt auch Ether, um dich zu heilen. Also gibt es da das Returnal-Verse jetzt oder ist das was ganz Eigenes?
Also alle Informationen, die ich bisher dazu habe, sagen, das ist was ganz Eigenes. Also was nämlich schon ganz nett ist, die Sprecherin von Celine, also diese Jane Perry, ist eines seiner Besatzungsmitglieder. Also du triffst die, die ist auch was von Anfang an in der Basis, man kann mit der quatschen.
Lea, du weißt doch, ich liebe Strategiespiele. Planung ist da alles und wenn dann doch mal was schief läuft, lade ich einfach neu. Ja, okay, ich bin Safescammer.
Ist nur blöd, wenn dein echtes Bankkonto kein Quickload hat.
Ja, stimmt. Letztes Jahr, dank der ganzen Steam-Sales und Abos, war mein Konto plötzlich irgendwie ziemlich leer. Mein Learning war, ich brauche einen Ressourcen-Hut fürs echte Leben.
Mega, genau dafür gibt's Finanzguru, bekannt aus der Höhle der Löwen und mit über 3 Millionen Usern. Da kann man das Girokonto, Kreditkartendepot und Krypto-Wallets verknüpfen.
Ich habe also den kompletten Überblick über all meine Einnahmen und Ausgaben?
Ja, exakt. Die dauerhaft kostenlose Basisversion erkennt Verträge automatisch, damit du sie in der App verwalten kannst.
Oh, okay. Und für 2,99 Euro pro Monat gibt's Finanzguru Plus mit Budgets, Analysen, Prognosen und meinem aktuell verfügbaren Einkommen.
Richtig. NeukundInnen testen Plus mit dem Code GAMESTAR jetzt sogar 3 Monate kostenlos statt nur 7 Tage.
Okay, ich geh's mal kurz durch. App runterladen, Konto verbinden, Profil oben rechts öffnen und dort GAMESTAR eingeben.
Ganz genau. Behalte mit Finanzguru den Überblick und sichere deine Finanzen nachhaltig fürs ganze Jahr.
Ja, das klingt vernünftig. Ich bin beim Steam Sale.
Also ich habe keinen Verdacht oder keine Befürchtung, ist das falsche Wort, aber ich denke nicht, dass das inhaltlich zusammenhängt. Natürlich sind viele der Mechaniken, und das ist ja, glaube ich, einfach so ein netter Gag für Fans, dass es halt auch Äther heißt. Und ich glaube, das ist was ganz Eigenes. Man muss Returnal nicht gespielt haben, um die Story davon zu verstehen. Zu deiner Frage mit dem, ob das die Gameplay-Mechaniken mit der Story verwoben sind, ja. Mhm. Teilweise wird es mit so einer Blanko-mäßigen, ja, ist halt Alien-Technologie und keine Ahnung, ob da noch mehr dazu kommt. Zum anderen gibt es aber schon auch Hinweise darauf, dass das, was auf diesem Planeten da so ist und warum der Kontakt abgerissen ist und dass das alles einen Grund hat, den man herausfinden wird und dass das, es deutet sich an, dass es schon sehr cool sein könnte. Ich darf nicht so viel verraten. Ich habe wirklich, also ich habe von Hausmark eben als Guidelines bekommen für diese ganze Preview-Phase. Ich habe eben schon auch, es gibt da richtige Zwischensequenzen, was in Returnal auch nicht so ist, also richtige Videosequenzen mit Dialogen und Action-Szenen und so Zeug, aber das darf ich euch nicht zeigen, weil das halt zu viel spoilern würde. Also so wird die Geschichte weitererzählt. Es gibt dann eben diese Gespräche in der Basis, die aber überwiegend so, ich sag mal, so das Futter drumrum darstellen, also was man eben dort, dass man sich in diese Welt halt besser reinversetzen kann. Und was du aber auch wieder hast, sind Audiologs. Also du findest halt einfach dann Audiologs von teilweise dieser Echelon-Mission oder auch von deinen Teamkollegen, die dann eben auch nochmal die Story weiter vorantreiben. Aber es ist eben nicht mehr so auf Audiologs fokussiert, wie es ja in Returnal war, wo das ja eigentlich die einzige oder fast die einzige Art war, dass die Geschichte vorangetrieben wurde, abgesehen von wenigen so Zwischensequenzen. Das ist hier schon vielseitiger.
Dafür habe ich sie aber alle angehört. Und ja, ich normalerweise eigentlich immer nicht so der Fan bin.
Ich glaube, dass das nicht jede Schauspielerin so hinkriegen hätte können, einen so zu fesseln mit dieser Darbietung. Also vor allem dieser langsame Abstieg so in den Wahnsinn und diese Hoffnungslosigkeit und wie das in so Wellen über sie kommt, das haben die schon sehr gut hingekriegt. War übrigens auch ganz cool, weil der Gregory Loudon, also der Creative Director ist, war ja auch der einer der Köpfe hinter Returnal. Das heißt, ich habe dann mit dem abnerden können, das war richtig geil. Und dann habe ich ihn halt gefragt, also, weil in Returnal ist das ja so, das, was da passiert, da wird ja sehr viel der Interpretation überlassen, was jetzt wirklich passiert ist und was nicht. Dann habe ich ihn ja gefragt, also gibt es denn für euch intern quasi the real version, gibt es so eine echte Version der Sachen, die passiert sind? Ich meinte, ja, aber das mussten sie machen, damit die Schauspielerin ja eben was hat, worauf sie ihre Performance basieren kann. Aber er sagt, das werden sie halt mit ins Grab nehmen. Weil das ist ja das, was das Besondere daran ausmacht, dass man eben spekulieren kann und interpretieren kann. Ob das jetzt bei Saros auch wieder so sein wird, keine Ahnung. Er hat mir aber auf jeden Fall, ich habe ja mit ihm darüber gesprochen, dass diese Story-Twists in Returnal mich bis heute auch begeistert haben, dass sie toll werden. Da meinte er nur so, ja, du, dann wart mal ab. Also ich glaube, ich habe da noch nichts von dieser Schlagkraft, wie es in Returnal war, gesehen bisher. Es waren jetzt eher kleinere Twists, die ich bisher gesehen habe, aber es wurde mir zumindest so angedeutet, dass man da ähnlich große Pläne hat.
Es wird noch im Chat ziemlich viel gefragt. Du hast es ja, glaube ich, schon so halb beantwortet, aber spielt sich das auch so flott wie Returnal? Wie ist die Performance? Also vielleicht kann man noch mal kurz drauf eingehen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das ausreichend betont haben, wie unglaublich gut das Gunplay in Returnal ist und deiner Ansicht ja auch in Saras.
Also das Krasse ist, ich habe es in meinem, meinem Video auch so beschrieben, wenn man danach noch mal Returnal spielt, ich bin ja quasi von Finnland zurückgeflogen, habe dann zu Hause noch mal Returnal gespielt, das fühlt sich an wie Rundenstrategie im Vergleich. Also Saros ist so viel fluffiger, dynamischer, das Gunplay noch mal so viel besser. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, wie erkläre ich das, Returnal ist eckiger. Also im Sinne von, die Levels in Returnal sind alle irgendwie viereckig. Und ich habe den Eindruck, dass Saros von seiner Grundstruktur runder ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, dass die Level in
absolut Returnal, nicht, nein.
Die Level in Returnal wirken sehr so ein bisschen baukastenartig. Und in Saros sind diese Arenen und die Verbindungen dazwischen organischer, wodurch dir nicht so auffällt, dass das jetzt eben da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, wie das mit
dem. Das haben wir gar nicht gesagt, dass die Level sich prozedural generieren oder zumindest, ich weiß nicht, prozedural, aber verschiedene Varianten.
Genau, also diese Levels, also diese Arenen und die Verbindungsgänge dazwischen sind alle handgebaut. Und was sich aber ändert, ist eben diese Anordnung. Also es gibt halt dann unterschiedliche Anknüpfpunkte, wo die zusammengebaut werden können. Und da arbeitet ein System im Hintergrund, dass das bei jedem Run anders sein soll. Also zum einen die Architektur davon, dass du eben nicht den Eindruck hast, hey, hier war ich doch eben schon, sondern das ist halt dann wieder anders. Es gibt halt immer bestimmte so Points of Interest, also große, keine Ahnung, Tempel oder Hallen, die so die Herzstücke des Levels sind, die wahrscheinlich dann in jedem Run oder fast jedem Run vorkommen werden. So Knotenpunkte immer, aber der Weg dorthin ist quasi immer anders. Und aber auch, wo in diesen Levels Power-Ups, Waffen, Gegner und so Zeug platziert werden, das ändert sich immer. Und dann ist es in dem Biom, die ich gespielt habe, von der Struktur her sehr ähnlich wie Returnal, dass es halt immer einen, auch farblich markiert, einen Hauptweg gibt. Also wenn du jetzt sagst, du willst nur so schnell es geht zum Boss-Gegner, ohne irgendwie links und rechts zu gucken, kannst du es machen. Dann musst du aber halt richtig reinskillen. Weil dann hast du halt wahrscheinlich weniger Leben, eine schwächere Waffe, kein geiles Artefakt, was dir irgendwelche Boni bietet. Du kannst aber natürlich halt alle Bonusräume mitnehmen. Dann hast du wahrscheinlich mehr Leben, eine stärkere Waffe, tolle Artefakte, aber halt auch das Risiko, dass in einem dieser Bonusräume halt dann ein besonders starker, also Zwischenboss oder Standardgegner ein stärkerer ist, der dich halt vorher umbringt. Und dann musst du halt einen neuen Run starten. Und das auch wieder dieses Abwägen zwischen Risiko und Belohnung macht halt eigentlich jeden Aspekt des Spiels aus.
Weil es gerade auch sehr
entscheidend ist. Performance.
Bitte?
Oder? Es gab eine Frage.
Es wurde generell nach der Performance auch gefragt, ja. Also kannst du dazu
sagen? Kann ich dazu sagen, ich habe es auf der Base PS5, also der ganz normalen PS5 gespielt, ne? 4K 60, butterweich. Nicht ein einziger Slowdown, selbst nicht, kein Ruckler, kein Nichts, selbst wenn quasi alle Partikeleffekte, die ihr jemals gesehen habt, gleichzeitig abgebrannt sind. Breeze. Also wirklich absolutes technisches Meisterwerk. Dazu kommt, die haben dann, also es ist ein Unreal Engine Spiel, was ich dazu sage, also obwohl es ein Unreal Engine Spiel ist, so gut. Und dann haben die aber nochmal so ihre eigene, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, so eine Effects Suite obendrauf. Also sie haben quasi ihren eigenen Kasten an von Hausmark über Jahre gebauten Partikel und vor allem diesmal ganz neue Raucheffekten. Also es gab ja in Returnal zum Beispiel, dass da werden die so Story-Happen dadurch erzählt, dass in der Spielwelt wie so Hologramme auftauchen. Und sowas ähnliches gibt es in Saros auch nur, da sind das so Rauchskulpturen. Das sieht so geil aus. Also es ist quasi Rauch, der so erst aus dem Boden irgendwie so raus wabert und dann verwandelt der sich aber wie bei Aladdin, wenn der Genie halt so sich plötzlich in sowas verwandelt. Und das aber auch komplett reaktiv auf deinen Beschuss. Also wenn du da mit der Shotgun reinhältst, dann wird halt jedes Projektil von diesem Shotgun-Blast lässt den Raucher zu verwirbeln. Genau, da sieht man es gerade. Absolut irre.
Okay.
Hat aber zu einem awkward Moment dort vor Ort geführt, weil die haben uns das gezeigt und hatten uns vorher, also es war quasi erst wie so eine Art PowerPoint-Präsentation, wo die einfach halt so ein paar ihrer Designideen vorgestellt haben. Dann wollten sie dann extra nochmal zeigen, was die technisch gemacht haben. Und das Technische war dann aber ein YouTube-Video, was dann aber so aufgepixelt ist, dass all das, was sie dann an so geilen Partikeleffekten zeigen wollten, eigentlich gar nicht rübergekommen ist. Und das war dann auch das bestimmende Thema in der Fragerunde danach, warum sie das gemacht haben. Sie meinten, ja, okay, war eine dumme Idee. Aber es...
Und dann haben sie nämlich die 2-Terabyte-Files kreiert in Apple ProRes 422, damit das 100% rüberkommt.
Ja, genau. Also für mich sieht es halt geil aus, aber das ist wirklich ein Problem. Teile dieser Partikeleffekte, weil sie so kleinteilig, aber halt gestochen scharf sind, werden auf Twitch und auf YouTube scheiße aussehen. Die werden einfach von der Videokompression halt so zermatscht werden, dass das Spiel wahrscheinlich nicht so aussieht, wie es auf eurer Konsole aussieht. Was ein Thema ist, was, glaube ich, in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Spiele betreffen wird. Also zum Beispiel auch, ich weiß nicht, was ihr im Video sieht, der hat auf dem Rücken so ein Energiegewabere die ganze Zeit drauf. Wenn man in Dialogen dran ist, fährt die Kamera so nah ran. Und je nachdem, wie gut eben die Videokompression ist oder wie stark die Videokompression ist, kann das halt aussehen, als wäre die Textur kaputt. Oder es ist halt so super geil, fein aufgelöstes, so Flüssigkeiten-Gewabere. Aber es ist halt schwierig. Das sieht man
richtig schön. Also ich sehe, was du meinst mit dem Rauch. Noch ein Thema, was in den nächsten Jahren uns viel beschäftigen wird, und da geht es auch im Chat schon die ganze Zeit drum, wir müssen es adressieren. Wie ist denn deine Einschätzung? PC-Version, ist da irgendwann Hoffnung drauf, dass die noch kommen könnte? Oder glaubst du da gar nicht dran?
Puh, also den größten Hoffnungsschimmer, den ich euch geben kann, ist, es gab kein direktes Dementi. Ich habe gefragt, also Returnal habt ihr auch auf PC gebracht, wie lief das denn für euch? In der Hoffnung, dass sie sagen, ja, hat sich saugeil verkauft und machen wir nochmal. Oder dass sie sagen, hat sich sauscheiße verkauft, machen wir nie wieder. Und da kam als erstes zurück, wir wollen uns heute nur auf Saras konzentrieren. Da wollten sie dann nicht mehr über Returnal reden, obwohl wir vorher über die Story fett abgenerdet haben, aber egal. Und dann war halt die Frage, ja, was ist denn jetzt? Also ist das jetzt nur für PS5 oder bringt ihr das auch auf den PC? Und dann meinten sie, heute wollen wir uns nur auf die PS5-Version konzentrieren. Das heißt ja nicht...
Das ist ein Standardsatz einfach.
Das ist ein Standardsatz. Es ist aber kein klares, wir machen nie eine PC-Version. Ja. Aber es gibt halt einfach diese sich länger schon haltenden Gerüchte, dass PlayStation wohl keinen Wert darin sieht, PC-Versionen zu machen, auch wenn sie quasi mehrere Monate oder teilweise Jahre später als die Konsolenversion kommen, weil die Verkaufszahlen halt dann einfach weit unter dem liegen, was auf der Konsole zu holen war. Also es kann gut sein, dass Saros ein PlayStation-Exclusive bleibt, denn es wäre halt sehr schade, weil das so geil ist und es ist mein größter Wunsch wäre, wenn das mehr Leute spielen könnten. Aber bisher ist nur PS5 angekündigt.
Und wie sieht's aus mit so, ich sag mal, anderen Features, die so ein bisschen in Richtung Endgame gehen? Weil du hattest ja einen riesigen Spaß mit dem Tower of Sisyphus in Returnal, der später noch mit einem Update dazugekommen ist, was so ein bisschen so ein unendlicher Progressionsturm ist, wo man immer krassere Gadgets findet und sich von Level zu Level nach oben kämpft. Und dann gab's ja auch noch mit Update den Koop-Modus. Und das ist natürlich was, worauf ich jetzt blicke. Weil ich natürlich auch wieder Lust hätte, es mit dir zusammenzuspielen. Konntest du da irgendwas entlocken, ob sowas wieder in Aussicht
ist? Ja, konnte ich. Nee. Auch so ein Blabla.
Ja, also nicht.
Also wir konzentrieren uns heute auch nur auf den Singleplayer-Modus. Also es gab keine Ansagen zum Endgame. Es gab auch keine Ansagen, dass es einen Koop-Modus geben wird. Aber es gab auch kein klares, wir machen nie wieder einen Koop-Modus, weil das voll blöd war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es den gibt. Ich sehe auch momentan keinen Grund, warum man nicht mit dem gleichen Regelwerk wie bei Returnal in Saros auch einen Koop-Modus machen kann. Eine Sache zum Endgame ist, was sie uns schon gezeigt haben, sind die sogenannten Carcosion Modifier. Das heißt, du kannst dir bei jedem Run, schaltest du irgendwann frei im Spiel, kannst du dir aussuchen, ob du dir das jetzt leichter oder schwerer machen willst. Also zum Beispiel, du machst mehr Schaden, die Gegner halten weniger aus. Und das ist aber das immer so ein Pfeil in der Mitte. Und wenn du dir quasi auf die eine Waagschale zu viel drauflegst, dann geht die Uhr halt in die andere Richtung. Es muss immer quasi in der Mitte bleiben. Das heißt, du kannst dir nicht nur positive Sachen drauflegen, aber auch nicht nur negative. Das klingt für mich aber so. Warum baut man so ein System ein, damit du das öfter wieder spielen kannst? Also muss es ja irgendeine Art von Endgame in dem Sinne geben. Also zum einen, dass man halt die Kampagne nochmal mit diesen Modifiern spielen kann. Und ganz ehrlich, wie viel Aufwand ist es, sowas wie diesen Tower of Sisyphus zu machen? Für Saros. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da sowas kommen könnte. Gesehen habe ich es halt nicht.
Ja. Ja gut, und Koop wahrscheinlich erfahren wir dann auch erst, wenn es soweit ist. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Michi. Aber schon das ist die alles Entscheidende.
Oh Gott. Ja.
Ist es eine offizielle Obermeier Certified Recommendation?
Now you're putting me on the spot.
Also Leute, ne, Michi und ich haben so einen kleinen Insider, weil alle Empfehlungen, die Michi mir gegeben hat mit dem Obermeier Seal of Approval, waren bisher absolute 100%ige Volltreffer. Unter anderem Outer Wilds, das beste Spiel aller Zeiten, hat Michi mir empfohlen. Deswegen ist es jetzt ein entscheidender Moment, weil wenn Michi einmal falsch liegt, werde ich für immer mein Vertrauen in ihn verloren haben.
Also, okay, Hausmarkt, das geht jetzt raus an euch, ne? Also ich setze hier meinen Ruf aufs Spiel. Wenn ihr verkackt, dann bin ich halt fällig, ne? Also von allem, was ich gespielt habe von dem Ding, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gameplay nach hinten raus beschissen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die müssten halt, da müsste es komplett mit dem Teufel zugehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, es ist vielleicht zu kurz, dass es nicht genug Biome gibt. Das könnte blöd sein. Oder dass sie halt, dass es ihnen nicht vergönnt ist, derartig geile Story-Twist wie bei Returnal in der Qualitätsklasse, dass sie das zweimal hinkriegen. Das wäre das Einzige, wo ich sagen könnte, daran kann das auch scheitern. Aber allein das, ich sag ja. Also ich sag, dass wer Returnal gespielt hat, muss das spielen. Und jeder, der gesagt hat, Returnal hat mich abgeschreckt, was so schwer war, muss das auch spielen, weil es gibt keine Ausreden mehr.
Okay, das ist auf jeden Fall mal ein klares Statement. Ja, dann danke ich dir, dass du deine Passion mit uns geteilt hast. Es war sehr ansteckend. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich hoffe, ihr da draußen auch. 30.
April kommt's raus. Und macht genau, bitte nicht so ein Zeug mit Vorbestellen und irgend so ein, da gibt's auch wieder so einen bezahlten 2 Tage früher Zugang. Nee, also wenn ihr, nee, wartet mal ab, bis die Tests kommen und dann reden wir weiter.
Genau. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch Michi auch so angesteckt hat. Und dann sprechen wir ja schon nächsten Monat drüber, wie das finale Spiel geworden ist. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.
Tschüss.